Deutschlandfunk, Information und Musik.
Das Wirtschaftsmagazin Brand 1, es fragt auf dem Titelblatt seiner Märzausgabe, was, wenn wir alle 100 werden? Was machen wir dann mit der ganzen Zeit? Wie altern wir? Wie bleiben wir gesund, erhalten Lebensqualität? Was ist wünschenswert und wer hat Zugang zu medizinischer Versorgung und Pflege? Im Zuge der Ausweitung der Lebensspanne gewinnen dann auch neue medizinische Verfahren an Bedeutung und werfen Fragen auf. Die Emerging Technologies, die neuen Technologien, machen es möglich, etwa digitale Zwillinge zu erstellen. Eine zweite Leber, Niere, Lunge, Hüfte oder Herz können dann mit künstlicher Intelligenz und 3D-Druck plastisch hergestellt werden. Daran lässt sich dann üben oder vorhersagen. Vor der Lebertransplantation der Herz-OP macht sich der Chirurg dann ein Bild meiner Organe. Maßanzugmedizin. Das ist alles keine Utopie mehr. Der Biologe und evangelische Theologe Matthias Braun ist Sozialethiker. Er lehrt in Bonn und Oxford und ihn habe ich gefragt, habe ich gerade übertrieben?
Nee, das haben Sie sehr gut dargestellt. Also wir reden da über den Bereich der sogenannten digitalen Zwillinge. Vielleicht ganz kurz, was ist das überhaupt? Ja, also was ist ein digitaler Zwilling? Der zeichnet sich, so habe ich es mal versucht zusammenzufassen, durch drei Merkmale aus. Ja, also das erste ist, das ist eine Echtzeitsimulation eines ihrer Organe, mehrerer ihrer Organe. Also das heißt, in Echtzeit wird ihr Herz zum Beispiel simuliert oder ihre Leber oder was auch immer. Das zweite ist, es ist individuell. Ja, also das heißt, es ist eine Echtzeitsimulation nicht irgendeines Herzens, sondern ihres individuellen Herzens. Und das dritte ist, es ist prädiktiv. Das heißt, es werden Vorhersagen über den weiteren zum Beispiel Gesundheitsverlauf ihres Herzens in Abhängigkeit von ihrem Verhalten getätigt. Also das heißt, treiben Sie viel Sport, essen Sie sehr fettreich oder trinken Sie viel Alkohol. All das wissen wir, hat Auswirkungen auf Ihr physisches Herz. Und ihr virtuelles Herz sozusagen simuliert das und trifft dann aber Vorhersagen, wie es denn mit ihrem physischen Herzen so weitergehen wird.
Wer jetzt aufmerksam zugehört hat, kriegt sofort zwei, drei Sorgen und Befürchtungen, aber vielleicht auch Hoffnungen, was das alles eröffnet. Die eine wäre zum Beispiel die Interaktion mit meiner Krankenkasse, die dann sagt immer, wenn du weiter so viel trinkst, dann muss ich aber, glaube ich, deinen Krankenkassenbeitrag erhöhen, weil dann fängst du an, irgendwann teuer zu werden. Der andere Punkt ist, vielleicht den zuerst, wem gehören die Daten? Fängt das gerade an, sich zu verändern, wenn zum Beispiel ein Dritter ein Modell erstellt, ihres Herzens, ihrer Leber oder ihrer Niere?
Ja, sehr spannende Frage. Offen gestanden ein Riesenforschungsfeld, weil es die schwierige Frage danach stellt, was meinen wir, wenn wir sagen, wem gehört das virtuelle Herz, wem gehören die Daten, auf deren Grundlage es simuliert wird? Gehört es dem, der es herstellt? Gehört es mir, der jetzt seine Daten zur Verfügung stellt? Gehört es dann vielleicht irgendwie der Krankenversicherung, wie Sie auch schon angedeutet haben, weil wir sagen, na ja, wenn wir ein solidarisch finanziertes Gesundheitssystem haben, Gesundheitswesen haben, dann gibt es ja vielleicht einen Anspruch darauf, dass der Versicherer doch irgendwie auch das Wissen haben sollte, was denn da die Simulation erzeugt und was dadurch an Vorhersagen getätigt wird. Rechtlich haben wir das Problem, es gibt keinen wirklich handfestes Dateneigentum, dass ich sagen kann, rechtlich gehört mir jetzt dieses Set an Daten. Plastisches Beispiel, wenn Sie jetzt irgendwie bei Twitter oder bei Facebook oder bei Instagram ein Profil erstellen, dann können Sie zwar sagen, das ist mein Profil, aber de facto kann der Provider, also kann zum Beispiel dann Facebook oder wer auch immer, immer noch sagen, naja, Moment, aber dieses Profil steht ja nur, weil wir das gewissermaßen virtuell erhalten. Ja, das heißt, wir können das irgendwann abschalten, wir können natürlich auch im Falle des Todes zum Beispiel sagen, das soll nicht mehr weiter verfolgt werden. Das heißt, rechtlich ist die Frage schwierig, aber es steckt noch was anderes dahinter, nämlich die Frage nach der Kontrolle. Also die Frage, welche Rechte habe ich vielleicht nicht in einem strengen rechtlichen Sinne, sondern welche moralischen Rechte, welche Anspruchsrechte habe ich denn über dieses virtuelle Herz, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben? Also dann meine ich mit Anspruchsrechten, welche Formen der Kontrolle, welche Formen der Zustimmung braucht es, damit ich sage, da wird zwar über meinen Körper etwas ausgesagt, aber das ist mein Körper. Mein Vorschlag, den ich in einem Artikel gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen gemacht habe, ist zu sagen, wir könnten oder müssen vielleicht darüber nachdenken, dass wir, bevor wir diese Kontrollfragen beantworten können, bevor wir auch die rechtlichen Fragen beantworten können, nochmal ein Stück zurückgehen und sozusagen mit der philosophischen, auch theologischen Theorie fragen, was sozusagen ist das eigentlich? Ist das ein digitaler Körper? Ist das ein Teil meines Körpers? Und unsere Idee war, vielleicht könnten wir das analog zu einer Prothese verstehen. Oder wir beide sind jetzt Brillenträger, das können die Hörerinnen und Hörer nicht sehen. Aber wenn wir die Brille abnehmen, dann sehen wir die Welt anders. Und wir könnten sagen, es gibt schon gute Gründe zu sagen, naja, die Brille ist irgendwie ein Teil meines Körpers. Sie ist nicht Teil des biologischen Körpers. Aber wir haben in der Philosophie und Theologie die Figur des Leibes. Ja, also sie ist ein Teil meines Leibes. Ich brauche sie, um meinen Platz in der Welt so wahrnehmen zu können, so erfahren zu können, wie ich das mit diesem Hilfsmittel, mit diesem technischen Artefakt tue.
Wenn es so ist, wie wir eingangs gesagt haben, wir unter Bedingungen ausgedehnter Lebensspanne leben, also Menschen älter werden, dann stellt sich sehr schnell die Frage, was ist, wenn wir beispielsweise Erinnerungen verlieren oder an demenziellen Erkrankungen leiden? Sind wir dann noch ein Mensch? Sind wir dann noch eine Person? Jetzt würde man sagen, natürlich. Aber was ist, wenn Erinnerung ein wesentlicher, integraler Bestandteil, würdevoller Bestandteil von Personen ist? Was ist dann mit Erinnerungen, die ich vielleicht auslagern kann? Jetzt sind wir wieder bei der Frage, wem gehören die dann?
Ja, und Sie haben noch eine weitere Frage dazu genommen, also noch ein bisschen komplizierter gemacht. Die ganz fundamentale Frage, was ist der Mensch? Und was meinen wir denn, wenn wir von Menschen sprechen? Das ist wunderbar, weil genau das brauchen wir, dass wir uns Zeit nehmen. Und deswegen ist das ein Thema für Wissenschaft, auch für Ethik. Darüber nachzudenken, wie könnte denn eine Theorie aussehen, die einerseits diese ganz grundsätzlichen Fragen stellt, die aber gleichzeitig versucht, Antworten zu finden für diese neuen, wir können es Artefakte nennen, diese neuen digitalen Formen von Körpern. Und dann auch die Frage, was für eine Gestaltungsnotwendigkeit liegt darin. Also dann sind wir wieder bei der Frage nach der Kontrolle. Ja, also wer soll kontrollieren dürfen, was mit diesen digitalen Körpern passiert? Und das ist eine sehr große Debatte, die wir auch gerade mit Blick auf viele Regulationen und Governance-Fragen führen. Ja, also über den AI Act, über Fragen von Menschenrechten im digitalen Raum, wo das eine ganz zentrale Frage ist. Und dann sind wir aber bei der Frage, die Sie auch gestellt haben. Was ist der Mensch? Was macht den Mensch aus? Und da sage ich als theologischer Ethiker, ich habe da ein bestimmtes Set an Prämissen. Ja, also menschliches Leben ist nicht nur das Vernünftige, das sich immer selbst gewisse, sondern es ist verletzliches Leben. Es ist auf andere angewiesen. Und gerade in seiner Verletzlichkeit liegt das spezifisch Menschliche. Und das heißt, die Technik könnten wir, und dann würde ich sagen, liegt eine gute Nutzung von Technik vor, wenn sie dem Menschen hilft, sozusagen gerade in seiner Verletzlichkeit, die nicht zu verleugnen, sie aber auch nicht zu glorifizieren, sondern mit ihr selbstbestimmt umzugehen und in den Lebensformen leben zu können, sich sozusagen verwirklichen zu können und Technik so zu nutzen, dass sie in dem Sinne dem Menschen dient.
Jetzt reden wir schon so sonntäglich und haben mit dem Zwillingsprojekt angefangen und landen am Ende doch bei etwas, was gut in die Fastenzeit auch passt, nämlich die frohe Botschaft der Hoffnung, zu sagen, dass das Ganze möglich ist, eröffnet uns ja auch zu hoffen.
Ja, die Hoffnung ist natürlich so ein bisschen auch ein zweischneidiges Schwert, ja? Also Hoffnung braucht ja ein Ziel. Also worauf hin richte ich denn meine Hoffnung? Und es bleibt etwas Ungewisses, ja, weil ich nicht genau weiß, ob sich diese Hoffnung erfüllen wird. Wenn ich das wüsste, dann könnte ich sagen, dann bräuchte ich die Hoffnung irgendwie nicht. Ja. Aber ich glaube, was das wichtige Element an der Hoffnung ist, ist die Setzung des, ja, wir nennen das ein bisschen technisch, des hermeneutischen Rahmen, die Wahl der Narrative, mit denen wir etwas erzählen. Also was sind die Prämissen, was sind die blinden Flecke, von denen wir ausgehen? Und da, glaube ich, spielt Hoffnung eine sehr wichtige Rolle, gerade auch in politischen Debatten. Wir können natürlich hingehen und können maßgeblich die Fehler sammeln und werden uns sozusagen gegenseitig zersetzen, damit uns vorzuhalten, was jeweils die Fehler sind. Und Hoffnung hat an der Stelle natürlich eine Art utopische Dimension. Ja, sie sagt erstmal, es könnte aber auch etwas Gutes daraus entstehen. Wir können, die Fehler müssen wir klar benennen, aber dann sozusagen, wo wollen wir denn dann gemeinsam damit hin? Wie ist vielleicht so etwas wie Vergebung möglich? Wie ist so etwas wie Versöhnung möglich? Weil wir wissen, wir können am Ende mit einem riesen Rucksack an Fehlern schlecht leben. Das zieht uns selber runter und das vergiftet sozusagen die Beziehung zu unserem Nächsten und zu den anderen. Und gleichzeitig hat Hoffnung natürlich so etwas auch darin wieder Gewaltvolles, weil sie droht, so einen romantischen Kit irgendwie auszurollen, wo ich sage, naja, jetzt hab dich doch nicht so und jetzt halt doch nicht alle Fehler nach. Wir sind doch alle am Ende im selben Boot, ja, und irgendwie merken, naja, aber eigentlich will da einer nur seine Fehler nicht eingestehen. Deswegen Hoffnung ist was Zweischneidiges, aber gleichzeitig kommen wir ohne sie nicht aus. Und ich glaube, wir haben es an vielen Stellen, würde es uns gut tun, wenn wir wieder neu über Hoffnungsnarrative nachdenken und auch darum ringen, welche tragen denn. Und da gibt es in der auch Theologiegeschichte ja bei Dietrich Bonhoeffer eine schöne Figur, nämlich die des Bekenntnisses. Und die Idee des Bekenntnisses ist ja die zu sagen, deine Hoffnung muss sich bewähren. Die Hoffnung, die einfach sich nicht bewährt, die ist trügerisch. Ja, die hat dieses gewalttätige, sozusagen vertünchende Potenzial. Aber eine Hoffnung, die sozusagen an die Verantwortung gekoppelt ist, die an sozusagen die Idee des Zusammenlebens und des gelingenden Zusammenlebens gekoppelt ist, die hat eine ganz wichtige Kraft und die entfaltet eine Kraft, die dann auch so etwas wie einen Zusammenhalt ermöglichen kann.
Mit den digitalen Zwillingen werden wir zu leben lernen müssen, weil das eine Technik ist, die vermehrt auch bei uns in den entwickelten Industrieländern um sich greift und auch Sinn macht.
Das ist mir zu passiv offen gestanden. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist und darum dreht sich viel auch unserer Forschung. Wie können wir es schaffen, dass ein größerer Teil der Zivilgesellschaft aktiv an diesen Debatten teilnimmt? Das sind die zentralen Gestaltungsfragen. Technik kommt ja nicht einfach über uns, sondern Technik wird entwickelt. Und wo wir dringend sozusagen auch einen Schalter im Kopf umlegen müssen, ist, dass wir wissen, wie das Kaninchen vor der Schlange da stehen und sagen, na, welche neue Technik wird denn als nächstes irgendwie alles komplizierter machen? Also wir müssen weg davon, dass wir am Ende sagen, ja, aber es gibt da ja doch vielleicht Bedenken, hin zu der Frage, wie können wir Technikentwicklung einerseits von wissenschaftlicher, von ethischer Seite, von rechtlicher Seite begleiten. Aber wie können wir auch als Zivilgesellschaft wieder einen neuen Diskussionsraum ermöglichen? Und das ist auch eine Hoffnungsfigur, ja, dass das möglich ist, dass ich daran glaube, dass wir uns darüber verständigen können, indem wir über die Regeln, die Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch die Grenzen uns verständigen. Da würde ich vehement dafür plädieren, und das versuchen wir sehr aktiv auch mit unserem Team, da sehr viele zivilgesellschaftliche Akteure reinzuholen, weil das eine Teilhabefrage ist. Ja, die Teilhabefragen am gesellschaftlichen Leben im Jahre 2023 sind digitale Fragen, aber wir dürfen sie nicht einfach anderen Konzernen oder sozusagen irgendwelchen Gesetzgeberinnen und Gesetzgebern alleine überlassen, sondern das ist eine Frage, wo wir alle miteinander drum ringen müssen. Wie sollen denn diese Formen des digitalen Zusammenlebens, wie sollen die aussehen? Wie wollen wir die gestalten?
Das sagt der Biologe, evangelische Theologe und Sozialethiker Matthias Braun über digitale Zwillinge.